Hast du schon einmal vom Tapón del Darién gehört? Auf Englisch bezeichnet man es als Darién Gap und meint damit das letzte unerschlossene Dschungelgebiet zwischen Panama und Kolumbien. Die Panamerika, eine Straßenverbindung zwischen Nord- und Südamerika, hat im Darién Gap ihre letzte Lücke. Dort gibt es nämlich keine Straße und selbst ein Durchkommen zu Fuß ist ein echtes Abenteuer. Genau dieses Abenteuer hat sich Ben auf seine Bucketliste geschrieben und ist in 10 Tagen voll bepackt mit Proviant und Ausrüstung durch den Dschungel gewandert. Nicht nur die krasse körperliche Anstrengung, aber auch die widrigen klimatischen Bedingungen haben ihn dabei bis an seine Grenzen gebracht. In dieser Podcast-Folge berichtet er von diesem unglaublichen Abenteuer. Heute Morgen hätte ich eigentlich eine Podcast-Folge aufnehmen müssen. Dachte ich zumindest, habe mir aber die falsche Uhrzeit aufgeschrieben. Die gewonnene Zeit habe ich also in eine Wiederholung gesteckt. Diese Folge mit Ben fand ich damals faszinierend. Und da die Wiederholung von letzter Woche bei euch sehr gut ankam, gibt es diese Woche also nochmal eine Sonderfolge. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Wer auf Dschungel steht, der kann im September mit mir durch den Corcovado-Nationalpark in Costa Rica wandern. Oder Ben anschreiben und schauen, ob ihr das Abenteuer nachmachen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir hören uns dann gerne an Heiligabend wieder. Denn über die Feiertage gibt es auch weiterhin Podcast-Folgen, auch wenn ich im echten Leben im Busch in Botswana sein werde. Viel Spaß mit dieser Folge. Wunderschönen guten Morgen.
Hallo Sebastian.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke dir für die Einladung.
Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über dein wildes Abenteuer schon mal angesprochen. Du hast ein ziemlich cooles und außergewöhnliches Abenteuer gemacht. Ich kenne wenige Leute, die in Panama so weit in den Dschungel reingegangen sind. Es ist ein ziemliches gefährliches Unterfangen unter anderem, weil die Drogenkartelle auch viel da unterwegs sind. Bevor wir starten, erzähl mal ein bisschen. Wo warst du? Was hast du gemacht?
Genau, vielleicht erzähle ich mal kurz, wie sich das ergeben hat. Also ich bin halt immer auf der Suche auch nach neuen Abenteuern, neuen Herausforderungen, auch nach neuen sportlichen Sachen, so raus aus der Komfortzone mal was machen. Ich habe auch viel Marathon, Triathlon, bin oft in den Alpen unterwegs, so Hüttenwanderung. Und dann habe ich durch Zufall, letztes Jahr war das entdeckt, über Facebook, ich glaube eine Freundin hat irgendwie vom Bekannten irgendwie einen Beitrag geteilt oder sowas und der hat halt Leute gesucht, der wollte auch unbedingt mal eine richtige Expedition machen und hatte so den Plan, so ins Darién Gap zu gehen. Und Darién Gap, das sagte mir auch erstmal gar nichts. Und dann habe ich mich erstmal schlau gemacht, was ist das überhaupt, dieses Darién Gap? Und dieses Darién Gap, das ist die Lücke sozusagen, die letzte Lücke. Also es gibt so eine Straße, die Panamericana, vielleicht kennst du die auch, von Südamerika, von Argentinien, von der Südspitze Argentiniens, geht die bis hoch nach Alaska. Das ist so ein Straßennetz, irgendwie 48.000 Kilometer oder sowas. Und in diesem Straßennetz gibt es nur eine einzige Lücke. Und diese Lücke, also wo es überhaupt keine Straßen gibt, was total total wild noch ist, total unentschlossen ist. Und diese Lücke, das ist dieses Darién Gap. Und das ist halt ein Dschungel, ja, im Süden Panamas, im Norden Kolumbiens. Das ist halt so ein unentschlossenes Dschungelgebiet. Und das hörte sich für mich natürlich erstmal sehr, sehr spannend an. Und habe mich dann einfach mal ein bisschen weiter informiert. Und dann hat es mich irgendwie gepackt und dachte ich mir, ja, vielleicht schreibst du dem Kollegen da mal und vielleicht können wir da irgendwie zusammen was starten. Und das war eigentlich so der Startschuss da zu dem Abenteuer.
Ich bin der Meinung, dass ich diesen Aufruf damals auch gesehen habe. Also zumindest sagt mir das gerade was. Im Laufe der Vorbereitung bist du mit Sicherheit auch auf den Blogbeitrag von Expert Vagabond gekommen, der auch dort war, oder?
Ich habe mehrere.
Und den kenne ich halt eben persönlich auch ganz gut.
Ja.
Und von dem weiß ich, kenne ich halt die Geschichte des Darién Gaps. Der hat die nämlich auch durchquert oder ist da zumindest einen großen Teil durchlaufen. Und es ist nicht so ganz ohne. Besonders weil halt eben die Drogenkartelle halt viel aktiv dort sind und er auch die ein oder andere Begegnung mit denen hatte, die nicht ganz ohne war, wo er halt dann auch das Videomaterial und Fotomaterial löschen musste, was er dann dort aufgenommen hat, weil sie ihm halt auch so ein bisschen, ja, weil er so ein bisschen Angst vor denen hatte, ne?
Verständlich. Klar.
Du hast diese Truppe gefunden, du hast sie kontaktiert. Nochmal fürs Verständnis für die zuhören. Darién Gap ist halt eben genau dieses Sumpfgebiet, dieser Dschungel zwischen Panama und Kolumbien. Das ist der Trend quasi
diese zwei Kontinente, ne? Mittel- genau, der Trend, und Südamerika. Ja. Da ist einfach keine Straße. Hätten sie mit Sicherheit auch durchziehen können, aber haben sie zum Glück nicht gemacht. Sie haben diesen Ort wild gelassen. Das heißt, die Panamerikaner, wie du sie gerade schon erwähnt hast, wenn man sie fährt, man muss das Auto immer zwischen Panama und Kolumbien verschiffen lassen, weil man halt eben da nicht rüberkommt.
Richtig, ja.
Du hast dich dann dazu entschieden, das zu machen. Du hast dich da bei den Jungs beworben. Wie ging das weiter?
Genau, ich habe dann mit den Jungs telefoniert, also was der Plan war. Und dann haben sie mir erstmal erzählt, was genau deren Plan war. Und dass das jetzt auch nicht einfach so, ja, wir fahren in den Dschungel, dann gucken wir mal. Sondern dass das, dass die auch schon einen Guide organisiert haben, den Rick, der wirklich ein Einheimischer, der sich da auskennt, der bildet auch selber so andere Guides aus, die so Dschungeltouren machen. Und das ist auch jemand, der hat auch wirklich die Connections zu den indigenen Dörfern, die es da gibt. Und ohne diesen Guide im Nachhinein wäre das auch überhaupt gar nicht möglich gewesen. Also es war dann schon, mehr oder weniger professionell haben wir das dann schon organisiert, weil es sonst einfach gar nicht möglich gewesen wäre. Wir sind auch in ein paar Dörfern von den Embera-Indianern vorbeigekommen und die waren dann auch sehr gastfreundlich, aber auch nur, weil der Rick im Vorhinein auch schon mal da war und die Leute dann kannte. Und ja, dann ging es eigentlich so weiter, dass wir ein paar Mal telefoniert haben und uns gegenseitig davon von den Plänen und Erwartungen erzählt haben und dass es halt nicht wirklich einfach nur eine kleine Tageswanderung oder Mehrtageswanderung ist, sondern dass es wirklich eine richtige Expedition ist. Und Ziel war es halt auch, also man kann das halt auch nie alleine machen. Du brauchst halt immer so ein paar Leute. Im Endeffekt waren wir dann, ich glaube, so circa 10 Leute mit dem Guide halt auch zusammen. Und das müssen natürlich dann auch Leute sein, die irgendwie zueinander passen. Also der Team Spirit, das muss da stimmen. Und das war eigentlich so im Vorhinein die größte Herausforderung, da wirklich Leute zu finden, die alle gleich ticken, die wissen, auf was sie sich einlassen. Und das hat, wie gesagt, mit mehreren Skype-Gesprächen. Wir haben auch im Vorhinein mit dem Rick aus Panama geskypt mal, dass der uns mal erzählt hat, was so der Plan ist, untereinander geskypt. Und wir haben uns vorher auch mal getroffen. Haben vorher mal so eine Tageswanderung zusammen gemacht, einfach mal, um uns besser kennenzulernen, weil wir kannten uns nur von Telefonaten, von Skype-Gesprächen. Und wenn du dann da wirklich, also wir waren insgesamt im Dschungel, waren wir 10 Tage, wenn du da wirklich 10 Tage, 24 Stunden im Dschungel, so abseits von allen zusammenhockst, dann, ja, muss man schon wissen, auf was man sich einlässt. Und deswegen war das auch wichtig, dass wir da vorher gequatscht haben und alle wissen, worum es wirklich geht.
Absolut, ich finde das auch so wahnsinnig wichtig. Also wir machen ja auch diese Leserreisen, so 2-3 Mal im Jahr. Mhm. Normalerweise kannst du ja, wenn du so eine Gruppenreise machst, naja, jeder, der bezahlt, der ist mit dabei. Da wird einfach ein bunter Mix an Leuten zusammengewürfelt und dann hast du halt 20-Jährige mit 60-Jährigen in einem Boot und das funktioniert so nicht. Und deswegen nehme ich mir auch wahnsinnig viel Zeit und telefoniere mit jedem und bespreche alles. Ich habe nicht die Zeit, um vorher noch eine Wanderung mit denen zu machen, um zu schauen, ob da wirklich alles passt. Ein bisschen Vertrauen ist da schon dabei. Aber genau diese Dinge, die du jetzt gerade alle angesprochen hast, das sind so wahnsinnig wichtig, wenn du halt so lange mit den Leuten unterwegs bist. Und jetzt ist eine Dschungelexpedition nochmal was ganz Krasses als, naja, so eine Ausflugsreise, ne? Wo du halt viel Komfort hast und dich auch zurückziehen kannst. Kannst du bei deiner Reise halt eben nicht machen und entsprechend muss man sich halt auch sehr gut verstehen und die verschiedenen Schlüsselfiguren müssen halt auch ganz von Anfang an definiert werden. Wer führt die Gruppe an? Wer macht was? Das ist schon wichtig.
Genau, also deswegen hatten wir auch Rick, wie gesagt, unseren einheimischen Guide und was der gesagt hat, das zählte und nur das zählte. Ne? Wenn der gesagt hat, jetzt laufen wir da lang, dann laufen wir da lang. Wenn der gesagt hat, du kommst jetzt nach vorne, weil wir haben es halt immer so, jeder hatte mal einen guten Tag, jeder hatte mal einen schlechten Tag. Wir waren alle natürlich gut vorbereitet, aber es kommt natürlich auch mal auf die Tagesform an. Wir hatten halt viel Gepäck dabei und da gibt's halt Leute, die sind mal schneller, die sind langsamer, aber dann hat, da hat auch unser Guide wirklich darauf geachtet, dass dann die Leute, denen es gerade nicht so gut geht, die gerade nicht so top fit drauf sind, ich sag mal, dass die vorne gehen, dass denen eventuell auch was an Gepäck abgenommen wird, an die Leute, die noch fitter sind. Also das muss da schon im Team, muss das einfach funktionieren, sonst schafft man das einfach nicht in 10 Tagen, da durch den Dschungel zu marschieren.
Mhm. Auf die Vorbereitung will ich auch gleich nochmal darauf eingehen. Es interessiert mich aber erstmal noch, wie sah die Route aus? Also du bist vermutlich in Panama City gelandet, das ist ja auch der einzige internationale Flughafen im Land, und dann Richtung Süden.
Genau, also wir haben uns in Panama City, haben wir uns alle getroffen, wir sind halt da separat irgendwie hingeflogen, dann haben wir noch 2-3 Tage in Panama City zusammen verbracht, einfach uns nochmal ein bisschen weiter kennenzulernen, die Route nochmal zu planen, auch mit Rick nochmal uns zu treffen, unserem Guide, das alles zu planen, ja. Und dann ging's los und dann sind wir im Prinzip ja erstmal mit dem Bus Richtung Süden, ich sag mal, soweit es geht, gefahren. irgendwann rechts abgebogen, eine kleine Schotterpiste gefahren und dann war da im Prinzip, ja, so ein, ich sag mal, so ein kleiner Hafen kann man es nicht wirklich nennen. Da waren 2, 3 Fischerboote, eine kleine Hütte und das war so der Hafen in Anführungsstrichen da, wo es dann weiter auf die Boote dann ging und dann sind wir mit den Booten halt erstmal weiter rein in den Dschungel gefahren. Die Route an sich, also der Plan war, du sagtest das ja auch schon, dass das nicht ganz ungefährlich da ist, ja, wegen dem Drogenschmuggel gerade von Kolumbien nach Amerika und wir haben auch das Grenzgebiet zu Kolumbien, das haben wir halt vorher geplant, dass wir das meiden mehr oder weniger und auch den Osten von dem Gebiet, von dem Darien Gap, dass wir den meiden, weil das sind so wirklich die allergefährlichsten Ecken. Man weiß natürlich nie, was auch auf der Westseite passiert, aber das sind so die allergefährlichsten Ecken und die haben wir auch wirklich dann gemieden. Und ja, wir sind im Prinzip so weit rein wie möglich gefahren und das Ziel war dann nach 10 Tagen ganz im Westen an der Pazifikküste rauszukommen. Das war so das Ziel. Also einmal von der Mitte bis ganz zum Westen. Das war der Routenplan, genau.
Cool. Weißt du noch, wie viele Kilometer das waren?
Kilometermäßig kann man es jetzt gar nicht so genau sagen. Also wir hatten auch GPS-Geräte natürlich dabei. Wir haben das auch getrackt.
Was seid ihr pro Tag gelaufen vielleicht?
Genau, also pro Tag gelaufen. Das Höchste, was wir gelaufen sind, waren, glaube ich, 14 Kilometer. Und das, also wir waren wirklich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und das waren so 11 Stunden, waren wir wirklich jeden Tag dann unterwegs. Und das Höchste waren so 14 Kilometer, was sich jetzt nicht wirklich viel erstmal anhört. Es gab auch Tage, ich glaube, da sind wir nur 7, 8 Kilometer gelaufen. Das Gebiet aber natürlich war auch extrem, ja, ist extrem unentschlossen. Es war auch sehr, sehr bergig, also Berge bis 1400 Meter ging es dann auch hoch und da gab es dann halt nicht so Forst-Waldwege hoch, sondern du warst halt wirklich mitten im Dschungel und musstest da, ja, unter irgendwelchen großen Wurzeln her, alles war irgendwie durchzogen von Lianen, du hast dichtes Gestrüpp, es war einfach sehr, ja, undurchdringlich und deswegen war das vorankommen natürlich auch
schwierig. Vermutlich so, wie man sich das halt auch vorstellt, oder? Mit Machete durch den Dschungel durch und sich den Weg freischlagen.
Genau, wir hatten auch Macheten dabei, also wir sind jetzt viel, muss man auch sagen, so von den einheimischen Embera-Indianern, so Jägerrouten, sage ich mal. Das waren so Mini-Waldwege, die natürlich auch zugewachsen sind, aber man konnte teilweise mal einen Weg erkennen, sind wir auch gegangen, aber teilweise auch wirklich, wo überhaupt nichts zu erkennen war. Und klar, da haben die Macheten dann geholfen, dass man sich dann da, die Lianen da, den Weg so ein bisschen freischlagen konnte, über langen Wurzeln musstest du rüber klettern. Also ja, war schon sehr wild, die Landschaft.
Du hast jetzt gerade auch den Osten und die Grenze zu Kolumbien nochmal angesprochen, die ja auch ein bisschen gefährlicher ist von diesen Drogenkartellen. Und genau da war das, wo ich mich daran erinnere, an eine Geschichte von den Expert Vagabond. Da hat er halt auf so einem Fluss, da musste man so einen Fluss durchqueren. Erstens war der voll mit Kaimanen oder so. Ich glaube, Kaimane gibt's dort. Und zweitens hat er gerade das Drogenkartell Drogen von einer Flussseite zur anderen gebracht. Und ich glaube, wenn du sowas so zu so einer Party irgendwie da reinstürzt, dann ist es eben eher unlustig, wenn dann auf einmal irgendwie 5 bewaffnete, bis unter die Zähne bewaffnete Männer mit Paketen Kokain dich anschauen und sagen, ey, was hast du da für eine Kamera?
Ja, vielleicht ganz kurz, haben wir auch ich nenne es mal so eine verlassene Hütte gesehen, das war halt wohl auch mal so ein Drogenumschlagsplatz, also da war keiner mehr, außer so ein kleiner Papagei, der dann auch irgendwie saß, aber das war auch schon aufregend, sage ich mal, diese Hütte zu erreichen. Und dann wusste man, okay, hier ist auch mal irgendwas passiert, hier sind auch mal irgendwie Drogen geschlagen worden. Und wie du schon sagst, da hatte man schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, ne, und wollte dann auch einfach schnell weiter wieder, ja.
Ja. Also ihr habt keine komischen Begegnungen gehabt?
Komische Begegnungen in dem Sinne nicht. Wir haben zwischendurch mal von den Eingeborenen da, von den indigenen Völkern, Leute gesehen, wenn ihr dann jemand, musst du dir so vorstellen, einfach in Unterhose, eine Machete und ein Gewehr in der Hand und ganz schiefe Zähne und lächelt dich an, kommt er auf einmal aus dem Busch, weil er gerade jagen war. Also das waren so unsere komischen Begegnungen, die wir da hatten mit den einheimischen Indianern, was aber sehr, sehr, sehr friedlich war und sehr, sehr freundlich war einfach. Aber auf den ersten Blick hast du dich natürlich auch erstmal erschrocken und geguckt, okay, was ist das jetzt für einer? Aber es waren jetzt keine Drogenschmuggler oder irgendwie sowas, sondern wirklich friedlich gesonnene, ja, Menschen.
Ich stelle mir die Situation von außen halt ziemlich lustig vor, wenn du noch als dritte Person irgendwie den Ganzen von oben zuschaust, wie halt er in Unterhose und Machete und Pistole aus dem Wald kommt und ihr wahrscheinlich top ausgerüstet mit vollen Rucksäcken, Gore-Tex-Klamotten, genau. Regenjacken euch gegenübersteht.
Ja. Also Gore-Tex und Regenjacken eher weniger wegen der Luftfeuchtigkeit, aber sonst vielleicht können wir da gleich auch noch so ein bisschen drauf eingehen, was wir so
Ja,
dabei
genau,
hatten. Ja.
Absolut. Aber zumindest halt ihr voll ausgestattet und er halt
Voll
einfach
ausgestattet, ja.
halbnackt kommt er vom Jagen.
Genau. Ja, barfuß, halbnackt, nur mit Unterhose, ja.
Wie hast du dich auf diese Reise denn vorbereitet? Also ihr kanntet euch nicht, ihr habt telefoniert, ihr habt euch einmal getroffen in Deutschland und habt mal so eine kleine Mini-Wanderung gemacht, um zu sehen, wie die Fitness von allen ist. Aber wie bereitet man sich auf diesen Dschungel vor, den man erstens nicht kennt, zweitens wenig Informationen zu findet, auch wenn ich jetzt nebenbei noch mal kurz nach Darien Gap gegoogelt habe, findest du jetzt auch nicht diese einschlägigen Beiträge, wo jemand detailliert dir erzählt, was einen erwartet. Also du kriegst ein paar schöne Bilder zu sehen von wilden Dschungel, aber du verstehst ja dadurch nicht, wie das dort ist. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also die Vorbereitung war auch so ein bisschen, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, man sollte natürlich schon so ein bisschen sportlich sein, schon öfter mal eine Wanderung gemacht haben, ich sag mal in den Bergen, in den Alpen, dass man sowas kennt. Das war, ich sag mal, auch Grundvoraussetzung, als so das Team da zusammengestellt wurde. Nicht, dass das jetzt irgendwelche Leute sind, die jetzt zum ersten Mal oder die noch nie im Zelt geschlafen haben zum Beispiel oder irgendwie, die noch nie in den Bergen länger unterwegs waren. Also so eine gewisse Grundfitness sollte man natürlich haben. Und die Vorbereitung sah bei mir so aus. Also das Ganze war, wir waren im Februar, waren wir im Darien Gap und das heißt, vorher war, also das hat sich im Oktober, November das in dem Jahr davor ergeben und ja, man musste sich also in dem deutschen Winter mehr oder weniger auf 32 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit in Panama vorbereiten, was jetzt auch nicht ganz so optimal war von den Wetterbedingungen her. Aber die Vorbereitung sah einfach so aus, dass man sich an den, ja, hauptsächlich an diesen schweren Rucksack, weil wir, wie gesagt, alles selber mitgeschleppt haben, also das ganze Essen, die ganzen Klamotten, Hängematten, alles selber. Also wir hatten nicht irgendwelche Träger oder sowas, sondern jeder musste wirklich alles selber tragen. Und das war natürlich schon eine Belastung für den Körper. Und deswegen mussten wir einfach unseren Rücken, unseren Körper an dieses schwere Gepäck dann gewöhnen. Es waren so 25, 30 Kilo, die man wirklich am Anfang da drauf hatte auf dem Rücken. Wurde
Das ist
natürlich
jetzt
von
echt
Tag zu Tag
nicht
weniger.
wenig, ne? Also
Das ist genau, das ist nicht.
für alle die,
Ja,
die
das ist.
keine Erfahrungswerte haben, was Tracking angeht, 25, 30 Kilo ist eine Menge Holz. Ein normaler Rucksack, ein normaler Tagesrucksack, der wiegt meistens so vielleicht 10 Kilo, ne? Also 10 bis 15, aber 30 Kilo hat man relativ selten auf dem Rücken und das dann 10 Tage lang. Du sagtest gerade, es wird natürlich jeden Tag ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz ist das schon ganz schön viel.
Genau. Also die Vorbereitung sah dann so aus, auch um sich an das Gewicht zu gewöhnen. Also ich habe es einfach so gemacht, ich habe mir einfach drei Sixpacks Wasser, also diese großen 1,5 Liter, 6 mal 1,5 Liter und davon drei davon in den Rucksack gepackt. Und ja, dann bin ich mit dem Rucksack einfach, es fing dann einfach an, dass ich eine Stunde einfach damit mal durch die Stadt gelaufen bin und habe dann auch längere Wanderungen einfach mit so einem schweren Rucksack mal gemacht, weil wie du schon sagst, ein normaler Tagesrucksack, 10 Kilo, vielleicht 12, wenn es mal hochkommt oder auch sonst, wenn man irgendwie in den Alpen unterwegs ist, dann hat man nicht auch keine 25 Kilo dabei. Ja, einfach Wanderungen wirklich mit dem Rucksack gemacht vorher, auch Spaziergänge, Wanderungen. Ich habe es auch noch so gemacht, vielleicht ganz witzige Story. Ich arbeite eigentlich zum Großteil von zu Hause aus und habe da auch so einen Steharbeitsplatz. Und habe mir einfach dann, ja, morgens beim Arbeiten den Rucksack aufgeschnallt und habe da erstmal 3 Stunden im Stehen mit dem Rucksack mich einfach hingestellt und gearbeitet. Also wirklich dieses an den Rucksack gewöhnen, das war die größte Herausforderung. Und in der Vorbereitung dann, ja, darauf haben wir dann auch den Fokus gesetzt, dass wir uns wirklich an diesen Rucksack gewöhnen. Und was habe ich noch gemacht? Morgens mache ich immer so ein paar kleine 7-Minute-Apps, sage ich mal, wo du einfach so ein paar Liegestütze machst in 7 Minuten, so ein paar Sit-Ups und solche Geschichten. Und die habe ich dann einfach mit diesem Rucksack gemacht. Also diese Vorbereitung hat sich alles um diesen Rucksack gedreht, dass man sich wirklich daran gewöhnt. Und ja, das war auch sehr, sehr viel wert.
Das ist, glaube ich, sehr, weil du hast ja nicht, wir haben ja auch sehr viele Wanderer hier im Podcast gehabt. Stefan zum Beispiel, der von München bis nach Tibet gelaufen ist oder ja, auch ganz, ganz, also auch Jakobsweg. Ich höre immer oft öfters, dass die sich halt nicht so großartig vorbereitet haben, weil das Loslaufen, naja, man macht einfach so das Tempo, was man kann und man steigert das halt einfach so ganz langsam, weil man ja irgendwie so eine Open-End-Reise hat und man hat ja Stress. Tatsächlich ist es so, dass man sich dann gewöhnt. Aber wenn man so eine 10-tägige Reise mit einem Start und einem Enddatum hat, du hast keine Zeit, um dich darauf zu gewöhnen. neben dem, dass du ja tatsächlich gewisse Muskelpartien aufbauen musst, damit diese Reise so angenehm wie möglich wird. Ich glaube, hattet ihr jemanden dabei, der es vielleicht nicht so konsequent gemacht hat wie du?
Ja, wir hatten jemanden dabei, der es nicht ganz so konsequent gemacht hat, beziehungsweise hatte einen Rucksack, also wir hatten, das waren so 70, 75 Liter Rucksäcke, so große Tracking-Rucksäcke oder 80 Liter auch teilweise, und die müssen halt auch einfach sitzen, und das stellt man nicht fest, wenn man jetzt eine Stunde damit immer wandern geht, sondern man muss wirklich mal dann irgendwie 3, 4, 5 Stunden, 6 Stunden vorher mit diesem Rucksack, mit diesem schweren Gewicht auch mal unterwegs sein. Und ja, da hatten wir auch jemand dabei, dann am ersten Tag schon, hat schon gemerkt, oh, die Schultern irgendwie, das wird nicht. Und dann ging es auch schon los, ja komm, wir nehmen dir mal was ab von dem Gepäck. Dann wurde das aufgeteilt. Und das ist natürlich dann auch schwierig, sage ich mal, im Team, dass das Team dann trotzdem da zusammenhält und zusammenbleibt und sich dann gegenseitig dann Mut zuspricht. Aber ich kann jedem halt nur empfehlen, wirklich, wenn ihr sowas vorhabt, wenn ihr so größere Sachen macht, dann bereitet euch darauf vor, gerade mit dem Rucksack. Und dann sind es ja auch nochmal ganz andere Bedingungen da. Das ist schon extrem wichtig, diese Vorbereitung.
Ist auch nicht ganz fair.
Ist auch nicht ganz fair, ja.
Also so, das dann irgendwie auf die lockere Schulter, in Anführungsstrichen, zu nehmen und dann halt da zu stehen und ja, fuck, jetzt habe ich aber irgendwie noch 9 Tage und es geht nicht. Und jetzt müssten alle 2, 3, 4 Kilo mehr nehmen, weil ich es halt eben nicht geschafft habe, in der langen Vorbereitungszeit mich richtig vorzubereiten. Und das ist halt eben, was du sagst, also diese Vorbereitung und dieses Testen. Weil, also das, was du gemacht hast, ist genau richtig. Diese 3 Sixpacks, Wasser, damit viele Stunden rumzulaufen, weil der Rücken, wir haben ja diese Muskulatur nicht, also außer wir sind Extremsportler und Kletterer, haben wir diese Muskeln nicht, die wir brauchen, um 10 Tage so einen schweren Rucksack in Anführungsstrichen relativ entspannt mitzutragen, ne? Neben dem, dass du sagst 14 Kilometer, da hat wahrscheinlich jeder gedacht, so, ey, das ist doch nicht viel. Aber es ist halt eben so, wenn du 14 Kilometer durch dieses Terrain läufst, dann ist das einfach echt anstrengend. Das ist ja keine asphaltierte gerade Straße wie bei uns, wo du halt diese 14 Kilometer in 2 Stunden locker schaffst.
Genau, also es ist ein bisschen so vergleichbar. Also ich bin auch öfter in den Bergen, in den Alpen unterwegs, mache dann so Hüttenwanderungen. Und wenn du dir das mal vorstellst, du gehst irgendwie den ganzen Tag von morgens bis abends und machst mal so 25, 30 Kilometer wirklich in den Alpen, also berghoch, bergrunter, so kann man sich das ungefähr, und das dann mit schwerem Gepäck, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Auch wenn jetzt 7 bis 14 Kilometer, hört sich nicht viel an, aber es ist vergleichbar mit wirklich so einer 25, 30 Kilometer harten Bergwanderung mit schwerem Gepäck. So kann man sich das ein bisschen vorstellen.
Naja, auf jeden Fall. Wie groß war dein Rucksack?
Das war so ein 75 Liter Rucksack.
75 Liter. Und was hast du da alles mitgenommen?
Was habe ich mitgenommen? Also neben dem Rucksack war es halt wichtig, dass man auch trockene Sachen hatte. Und deswegen hatten wir halt noch so, hatte jeder von uns oder hatte ich auch so Drybags dabei. Also einfach so Säcke, wo damit die Klamotten, die man dann nachts oder abends dann, als man im Camp angekommen ist, dass man da wirklich trockene Klamotten anhatte, das war eigentlich das Wichtigste.
Und dass diese Klamotten. Man kann sich nämlich nicht vorstellen, wie feucht das ist, ne?
Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Du bist wirklich nach Minute 1, bist du von oben bis unten, also nicht, weil es regnet, einfach wegen dieser Luftfeuchtigkeit, bist du ab Minute 1 wirklich von oben bis unten, bist du komplett durchnässt. Also das ist der Wahnsinn. Und dann, klar, dann muss auch mal Flüsse durchqueren und sowas, das kommt noch hinzu, aber du bist wirklich ab Minute 1, wo du losgehst, bis du klatschnass, bis abends, bis du in dem Camp ankommst, und da ist es halt extrem wichtig, dass du dann direkt die nassen Klamotten ausziehst, trocknen werden die eh nicht, am nächsten Tag gehst du da wieder in deine nassen Klamotten rein, aber dass du halt eine Ersatzhose, ein Ersatz-T-Shirt, Ersatzhemd dabei hast und dann wirklich, ja, trockene Sachen anziehst. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und damit halt diese Sachen trocken bleiben, brauchst du halt auch so Drybags, weil dein Rucksack wird halt auch nass. Du musst mal durch Flüsse gehen, die eventuell auch mal höher sind und wegen der Luftfeuchtigkeit. Deswegen sind diese Drybags somit das Wichtigste, dass deine anderen Sachen, deine Wechselsachen, dass die trocken bleiben. Also das waren die Drybags, die wir dabei hatten.
Sonst noch irgendwelche anderen Dinge?
Ja, also wir hatten spezielle Wanderschuhe, Stiefel, sag ich mal. Es waren jetzt nicht irgendwelche Gore-Tex-Stiefel, weil bei der Luftfeuchtigkeit, bei dem Klima und wie gesagt Flussdurchquerung, die auch höher als knöcheltief waren, die Flüsse, da wäre es eh von oben reingelaufen. Und Gore-Tex bei den Temperaturen, bei der Luftfeuchtigkeit bringt da auch nicht so wirklich viel. Das waren ja spezielle Jungle-Boots, die unten so kleine Löcher drin hatten, dass das Wasser entweichen konnte. Also das Wasser konnte rein, die waren auch extrem leicht, die Schuhe, und auch schnell trocknend, aber das Wasser konnte dann auch wieder unten dann raus, ist dann automatisch dann wieder rausgeflossen. Und das waren halt so spezielle, ja, Jungle Boots, die wir dann dabei hatten.
Cool, wieder was Neues dazugelernt.
Und für den Abend, ich sagte es gerade, es ist sehr wichtig, dass man dann direkt ja, sich trocknet und irgendwie gut durchlüftet. Und für abends hatten wir dann noch Sandalen einfach dabei. Also auch keine, ich bin normalerweise jemand, der immer Flipflops trägt, aber auch da waren es halt, ja, Sandalen sehen jetzt nicht besonders schick aus, aber einfach, du hast halt keinen Weg, bist da mitten im Wald, musst dann nachts vielleicht einmal auf Toilette oder sowas und dann brauchst du wirklich auch, ja, Sandalen für abends, um die Füße erstens zu lüften und zweitens, dass du dich da auch noch da im Camp bewegen kannst.
Ja, ja, das muss halt einen festen Halt haben, ne? Flipflops genau. Geben halt oft keinen festen Halt und ja, flipfloppen so rum.
Richtig, ja. Und sonst hatten wir eigentlich nur, ich habe es gerade schon gesagt, im Prinzip nur eine Hose für tagsüber, die wir jeden Tag wieder angezogen haben, weil sie eher Minute eins nass war und eh nicht getrocknet ist über die Nacht. Deswegen gab es eigentlich nur eine Hose für den Tag und eine trockene Hose, irgendwie so eine leichte Wechselhose für abends. Und das gleiche auch mit dem Hemd. Also ein Hemd haben wir dabei gehabt, was du tagsüber dann wieder angezogen hast. Du hast dann abends in den Flüssen mal durchgewaschen, aber es war trotzdem noch plätschnass. Es war dann schon sauber, aber plätschnass und ein Wechselhemd und ganz normale Wandersocken, so Merino-Socken waren das. Auch einfach ein Paar für tagsüber und dann noch ein Ersatzpaar, dass man die mal wechseln kann. Das waren so die wichtigsten Sachen.
Hm. Woher kam dieses ganze Gewicht? Wie kam das zustande? Das kam ja nicht durch die Klamotten zustande.
Genau, das kam nicht durch die Klamotten zustande. Wir hatten neben den Klamotten natürlich auch noch die Hängematten dabei. Das waren so Hängematten mit integriertem Moskitonetz, weil du natürlich auch jede Menge Insekten hast, die dann gerade nachts auch sehr aktiv sind, dass du da mehr oder weniger in Ruhe schlafen konntest, weil das so ein integriertes Moskitonetz in der Hängematte. Und über der Hängematte haben wir immer noch so ein Tarp gespannt. Wenn es halt mal geregnet hat, das Wichtige war wirklich, dass du dann gerade nachts, gerade abends, dass du trocken geblieben bist. Und genau, dann haben wir die Hängematte, das Tarp dabei. Dann das Schwere war natürlich noch, oder das Schwerste war eigentlich die Verpflegung auch noch, die wir dabei hatten. Also wenn du für 10 Tage, und du musst ja auch noch mal so ein, zwei Puffertage dann zur Not mal einplanen, musst du wirklich dann Reis, Nudeln, Porridge, das ganze Essen musst du halt dabei haben. Und das hat einmal sehr viel Gewicht weggenommen und mit dem Wasser war es halt auch so, wir haben das Wasser immer in den Flüssen gefiltert, aber du wusstest halt auch nicht so wirklich, wann der nächste Fluss kommt. Deswegen musstest du deine Wasservorräte auch entsprechend dann auffüllen und das hat natürlich dann auch Gewicht gekostet und du musstest da am Tag, ja, also 6-7 Liter mindestens trinken, damit du dann da überhaupt vorankamst, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit halt. Und da musstest du halt auch das Wasser, ja, einfach tagsüber dann mitschleppen. Teilweise, ich erinnere mich, da sind wir über eine so eine Bergkuppe gegangen. Das waren also 1400 Meter. Da haben wir unten am Fluss, das war halt dann ungefähr bei 0 Metern, unseren Wasservorrat aufgefüllt. Da musstest du über den ganzen Berg rüber, wieder runter. Und erst auf der anderen Seite gab es wieder einen Fluss, wo du deinen Wasservorrat wieder auffüllen konntest. Und das hat einfach viel Gewicht auch weggenommen, dieses Wasser und die ganzen Sachen, die wir dabei hatten. Wir hatten auch eine kleine Reiseapotheke natürlich noch dabei, aber hauptsächlich halt Wasser, Essen, das hat so das meiste Gewicht weggenommen.
Das Gute ist ja, dass dann so eine Wanderung immer leichter wird, ne?
Das ist das Gute, genau. Von Tag zu Tag wird es dann leichter, ja.
Also erstens gewöhnt man sich einfach an das Terrain und zweitens verbraucht man einfach dieses ganze Essen, was dann immer schon ein paar Kilo ausmacht. Und der Rucksack wird leichter. Du hast die Moskitos angesprochen. Gab es da irgendwelche Krankheiten, mit denen ihr rechnen musstet bei diesen ganzen Insekten? Was für Medikamente hattet ihr dabei?
Also es gab wegen der Luftfeuchtigkeit und du hast halt auch keine Toilette, du hast halt auch kein Badezimmer. Die Hygiene ist so lala, sag ich mal. Da können sich natürlich auch Viren, Bakterien schnell ausbreiten. Also was wir dabei hatten, war einfach so ein Allzweck-Antibiotika, das man halt nehmen konnte erstmal, wenn wirklich was Ernstes ist, was wirklich wichtig ist, dass hat einer von uns dann auch gebraucht, kann ich vielleicht gleich nochmal kurz ein, zwei Sätze zu sagen. Und sonst an Medikamenten, also du hattest halt gerade für abends halt so Mückenspray, so No-Bite-Mückenzeug dabei. So. Aber tagsüber hat es das auch nichts gebracht, weil du einfach ja so nass warst, aber abends fürs Camp dann mal. Und klar, was für den Magen, für den Bauch, sage ich mal, solche Geschichten, also der hohen Luftfeuchtigkeit bei den Anstrengungen, den Strapazen, Das war eigentlich so das Hauptsächliche, was wir dabei hatten.
An Medikamenten. Inwieweit hat der Kollege das gebraucht? Was hatte er?
Ja, also das Normalerweise sind wir immer halt morgens irgendwie 6:30 haben wir zusammen noch gefrühstückt, unser Porridge gegessen und dann saßen wir da morgens am Schluss beim Frühstück und dann ja, haben wir uns gefragt, wo ist denn der eine Kollege eigentlich? Schläft der noch? Liegt der noch in der Hängematte? Und dann haben wir mal geguckt und der hat halt die ganze Nacht über davor, hat er sich halt wirklich komplett übergeben und also das komplette Programm, was man ja nicht so gerade mitten im Dschungel haben möchte, ohne Toilette, ohne allem. Und der war einfach körperlich, war der, also der konnte nicht stehen, der ist aus der Hängematte raus und dann direkt umgekippt. Das war, also er hat sich irgendwas eingefangen, was das jetzt im Endeffekt ganz genau war, wissen wir auch nicht. Und dann war es halt so, ja, was machen wir jetzt? Wir waren wirklich mitten im Dschungel und klar, wir hatten Satellitentelefone für den Notfall dabei, aber das wäre wirklich für den äußersten Notfall gewesen. So eine Rettung im Dschungel, das wollten wir jetzt auch nicht unbedingt machen. Also wenn es da wirklich nur um Leben und Tod geht, dann hätten wir das gemacht. Aber da haben wir dann einfach entschlossen oder hat auch unser Guide dann ganz klar entschlossen, ja, heute bleiben wir hier. Das geht nicht. Wir kriegen das Gepäck nicht auf. Wir müssen das Gepäck aufteilen. Das hätten wir vielleicht noch hingekriegt, aber wir müssen auch den Kollegen da durch den Dschungel irgendwie tragen und das geht nicht. Deswegen lass uns lieber hier einen Tag bleiben. Ist jetzt auch nicht so spannend, so einen ganzen Tag so mitten im Dschungel zu verbringen. Aber da haben wir dann einfach wirklich den ganzen Tag da im Dschungel verbracht, an der einen Stelle. Hatten da Wasser, wir haben immer im Fluss übernachtet. Und ja, an dem Tag hat er dann auch Antibiotika genommen, hat was gegen Magen-Darm, hat da Zeug genommen, was er auch vorher von seinem Arzt verschrieben gekriegt hatte für Notfall. Und am nächsten Tag ging es dann auch wieder einigermaßen, also zumindest so, dass er laufen konnte. Gepäck haben wir ihm dann natürlich abgenommen. Ja, aber damit rechnet man natürlich auch nicht und da muss man dann auch einfach mal sagen und so vernünftig sein, komm, wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus. Wir haben ein, zwei Puffertage, nutzen wir die doch auch und ja, bleiben mal den Tag im Dschungel.
Das macht natürlich auch irgendwas so mit so einem Team, ne? Mit so einer Gruppe von Unbekannten, wenn man dann auf einmal in so einer, ja, schon so eine Extrem, also es ist ja keine Notsituation, aber schon eine Extremsituation. Und dann hast du jemanden aus deiner Gruppe, der halt irgendwie jetzt gerade sichtlich nicht gut geht. Das macht schon was mit euch, oder?
Das macht schon was mit uns, ja. Also normalerweise an den, ich sag's jetzt mal, normalen Tagen, wo wir jetzt unterwegs waren, da hat sich eigentlich jeder, ja, kann man eigentlich so sagen, mehr auf sich selbst konzentriert. Also du bist den ganzen Tag unterwegs, du wanderst, klar, quatschst du dann ab und zu mal oder gerade in den Pausen auch, aber sonst eigentlich ist ja jeder mehr mit sich selbst beschäftigt. Und dann bist du auf einmal mitten im Dschungel, ja, und hast Zeit, bewegst dich nicht, machst nichts und ja, dann sprichst du halt viel, sitzt da am Feuer zusammen, du guckst mal, ob du vielleicht irgendwie so einen Fisch fangen kannst, du spielst Karten, ja, du beschäftigst dich einfach miteinander und da merkst du erstmal, wie wichtig es auch ist, dass du, ja, dass du dich auf die anderen verlassen musst, weil wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, nee, wir gehen jetzt, wir lassen dich hier, hätte sich der Kollege sicherlich auch nicht gefreut. Also deswegen, dass man sich da irgendwie aufeinander verlassen kann, das ist schon extrem wichtig und das haben wir auch einfach gelernt, dass es wichtig ist, anderen Leuten da zu helfen und ja, dein Ego mal zurückzustellen und einfach, dass das Miteinander wichtig ist, ne?
Absolut. Wir sprechen gleich auch nochmal, vielleicht sprechen wir gleich diese Situation auch nochmal an. Ich möchte dann zum Schluss nochmal diese ganzen Erlebnisse nochmal kurz ansprechen, wie das wirklich war, so diese 10 Tage. Ihr wart am Ende 11 Tage im Dschungel, ne?
Ne, also es waren 10 Tage, wo wir im Dschungel waren. Also diese eine Tageszeit schon eingeschlossen, ja.
Okay, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt nochmal kurz nochmal auf die Ausrüstung und die du dabei hattest, beziehungsweise die du nicht dabei hattest. Was hättest du denn noch gerne dabei gehabt?
Was hätte ich noch gerne dabei gehabt?
Hat
Ist
irgendwas
schwer
gefehlt?
zu. Nee, eigentlich waren wir da relativ gut vorbereitet. Also was jetzt wirklich gefehlt hat, ich hätte vielleicht noch ein paar mehr, ja, mehr Riegel oder irgendwie sowas eingepackt, weil du hast halt, klar, du hast halt dann abends, haben wir da zusammen gekocht, aber du, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, du verbrennst auch unglaublich viele Kalorien und du hast einfach Hunger, ne? Also ich hätte echt noch ein bisschen mehr, auch wenn es dann wieder aufs Gewicht gehen würde, ich hätte echt noch ein bisschen mehr Essen eingepackt. Ja, weil man einfach den ganzen Tag Hunger, oder mir ging es zumindest so, ich hatte den ganzen Tag Hunger und so ein paar Müsli-Riegel mehr oder so hätten sicherlich nicht geschadet.
Ich nehme auch immer zu viel Essen mit, aber weil ich aus Langeweile dann esse. Wenn ich dann so, also ich habe so einen Kanu, ich erinnere mich noch, ich habe einen Kanu-Marathon gemacht, 55 Kilometer Kanu fahren in Schweden über 3 verschiedene Seen. Das ging irgendwie 12 Stunden lang und so, ja, so nach 2, 3 Stunden wird es einfach langweilig. Es ist halt einfach alles gleich, ne? Du fährst halt einfach an Wäldern vorbei und es passiert nichts und bist alleine. Und ja, ich merke dann immer so, wie ich aus Langeweile, weil ich ja nur am Paddeln bin oder auch beim Wandern lange Strecken, auch in den Bergen, wenn dann irgendwann so diese Eintönigkeit so einsetzt, wenn du so in diesen Automatismus reinfällst, ne? So, ich laufe jetzt nur, ich paddel jetzt nur oder sonst irgendwas. Dann greife ich immer zum Essen. Einfach nur so als.
Ja, also auch gerade den Tag, wo wir da wirklich dann nichts gemacht haben, auch da, ne, was machst du jetzt? Ja, wann gibt's dann wieder das nächste Essen? Ne? Wann können wir was essen, wie du schon sagst, ne? Aus Langeweile, klar, das kommt auch nochmal, kommt auch vor. Also so ein bisschen mehr Essen wäre schon nicht schlecht gewesen, ja. Obwohl man es dann, muss man natürlich dann abwägen, ne? Wegen dem Gewicht. Also es war ja schon heftig, von daher. Hat auch so geklappt, wir sind nicht verhungert oder keiner ist verhungert.
Lass uns doch mal jetzt kurz zurückgehen auf dieses Erlebnis mit dem Kranken, beziehungsweise nicht mit dem Kranken, sondern auf das Erlebnis des Dschungels. Also du warst scheinbar bestens vorbereitet, du warst fit genug, hast dich darauf gefreut. Was hat dich so am meisten herausgefordert in der Zeit? Was hat dich am meisten überrascht, was du nicht vorbereiten konntest?
Ja, einfach diese Eintönigkeit des Dschungels, ne? Du siehst da kaum 3 Meter weit, weil alles voller Gestrüpp ist, irgendwelche Ranken, riesige Wurzeln und es ist tatsächlich sehr, sehr eintönig, so ein Dschungel. Und wenn du da 10 Tage unterwegs bist und immer nur grüne Blätter, braunen Boden siehst, das ist schon extrem eintönig. Und diese Eintönigkeit, die kann einen auch, ja, fertig machen, ne? Du siehst immer mehr oder weniger nur das Gleiche und diese Eintönigkeit ist schon eine große Herausforderung über diese lange Zeit. Und das war für mich eigentlich so die größte Herausforderung. Und halt auch, dass es sehr, ja, sehr gebirgig war, also so krass. Und es sind halt nicht irgendwelche Wege wie in den Alpen, sondern dass man da wirklich da hochklettern muss, immer mal wieder abrutscht, dann wieder hochklettern muss. Und also das war schon extrem, extrem anspruchsvoll, diese Gebirge, die das Gebiet da durchziehen, dass man die auch überqueren muss. Und ja, so eine ein oder andere Wanderung wirklich in den Bergen mit schwerem Rucksack wäre vielleicht schon vom Vorteil gewesen, wobei das dann im Winter natürlich auch schwierig ist. Aber halt diese Gebirge und diese Eintönigkeit, das war eigentlich das Heftigste.
Gab's da irgendwie einen Ausweg? Wie hast du dich da motiviert, wenn du, hast du gemerkt, so, oh, irgendwie bockt's mich jetzt gerade nicht so ganz? Oder was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
Also das Ziel war halt immer, und das stand halt von Anfang an fest, wir wollen irgendwie diese Pazifikküste erreichen, da irgendwie so haben wir uns das vorgestellt, so ein ganz einsamer Strand, irgendwo im Pazifik, dann irgendwie noch eine Nacht da am Strand verbringen, so wir unter uns, wir haben es geschafft. Und einfach dieses Ziel vor Augen zu haben, diesen Strand zu erreichen, es einfach geschafft zu haben, einfach was ich vornehme und dann schaffen und immer wieder, komm, ich schaffe das jetzt. Und ich habe mir auch immer gedacht, ich kann jetzt nicht der Erste sein, der hier einen Rückzieher macht oder sowas. Ne? Ich bin doch normalerweise, bin ich doch recht sportlich. Komm, zieh das durch. Du bist jetzt nicht der Erste, der hier sagt, ich schaffe das nicht mehr. Und das war einfach so mein Ansporn, es wirklich, wirklich zu wollen. Also dieser Wille, deswegen waren auch die Gespräche im Vorhinein ganz, ganz wichtig. Der Wille musste einfach da sein. Diese körperliche Voraussetzung war das eine, aber das andere war einfach dieser Wille, es wirklich zu schaffen, es wirklich da ans Ziel zu kommen, wirklich an die Pazifikküste zu kommen. Und so ging es auch vielen, wir haben natürlich auch viel gesprochen dann, und so ging es vielen, einfach dieses Ziel vor Augen zu haben, komm, ich schaffe das, komm, den Tag noch, komm, dann sind wir in dem Camp, dann machen wir hier eine Pause. Also immer wirklich Step by Step zu gucken und das Ziel vor Augen zu haben und es einfach wirklich zu wollen.
Wenn du von der Eintönigkeit des Dschungels sprichst, habt ihr irgendwelche besonderen Erlebnisse gehabt oder habt ihr besondere wilde Tiere gesehen? Du hast von dem halbnackten Jäger erzählt. Erzähl mal vielleicht davon. Was habt ihr da so gesehen?
Also grundsätzlich der Darien Gap, also auch wenn man da so ein bisschen drüber liest, das hast du ja gerade auch am Anfang schon gesagt, Trend Süd- und Nordamerika, und früher waren die Kontinente, waren ja auch voneinander getrennt, und jetzt konnten sich die Tiere halt von Südamerika und Nordamerika konnten sich ausbreiten, und in diesem Gebiet gibt's wirklich alles, also Tiere, die es in Nordamerika gibt, irgendwelche Raubkatzen, Pumas, als auch Tiere, die es in Südamerika gibt, also da gibt's wirklich alles, da gibt's Ameisen, Bäre, Affen natürlich, Faultiere, Insekten, giftige Schlangen, Frösche, Spinnen, gibt's da natürlich alles, wobei man auch ganz klar sagen muss, wenn man mit 10 Leuten durch den Dschungel stiefelt und die Tiere, die da leben, die sind Menschen einfach auch nicht gewohnt, die flüchten. Also du siehst da nicht wirklich viel. Klar, wir haben mal Affen gesehen, wir haben auch mal eine Schlange gesehen. Wir haben abends mal ein Lagerfeuer dann gemacht am Fluss, und dann saßen wir da so und dann guckte einer sein Bein runter und da ist über sein Bein so eine Vogelspinne gelaufen. Also sowas siehst du schon, so Insekten, Tiere, Spinnen, Schlangen siehst du schon, und Die witzigste Begegnung war eigentlich so ein Frosch. Also wir haben da so einen Frosch gesehen und da leben so mehr oder weniger durchsichtige Frösche. Das sind so Frösche, wo du wirklich durch die Haut durchgucken kannst und wo man wirklich die Organe dann sehen kann. Die sind jetzt nicht gefährlich oder so, aber das war schon sehr beeindruckend. So einen Frosch haben wir auch gesehen. Das war eigentlich so die beeindruckendste Begegnung mit den Tieren, die wir da hatten.
Desto farbiger, desto gefährlicher.
Genau.
Das ist so ein Grundsatz, den ich so gelernt habe von der Natur und besonders im Dschungel. Diese knallroten, knallgrünen, knallgelben Frösche, da willst du einen großen Bogen drum machen, egal wie schön sie sind.
Genau, lieber einen großen Bogen drum machen. Bloß nicht anfassen, überhaupt nichts anfassen. Also auch die Pflanzen oder so. Es gibt auch halt Pflanzen, die sind viel, viel giftiger als irgendwelche Tiere. Und deswegen war es halt auch einfach wichtig, dass wir unseren Guide dabei hatten. Also da war auch einfach die Devise, nichts groß anfassen, bloß nichts anfassen, weil auch Pflanzen können dich umbringen.
Ne? Ja. Ja, wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Also ich meine, ihr habt einen Guide gehabt, der halt die Flora und Fauna halt wahrscheinlich in- und auswendig kannte. Dennoch, eine Zehnergruppe kann ein Guide schlecht unter Kontrolle bringen, also alleine. Man muss sich ja, das ist ja auch Selbstdisziplin oder auch ja so ein bisschen Selbstwissen angesagt, wenn du da durch den Dschungel läufst, da kannst du ja, ich stelle mir das auch schon so ein bisschen anstrengend vor, du musst ja so auf so viele Dinge achten. Diese Eindrücke sind so, die erschlagen doch einen, oder nicht?
Ja, die Eindrücke erschlagen einen, wobei, eben habe ich es ja auch schon gesagt, es ist dann doch irgendwie sehr eintönig und das ist aber auch das Gefährliche, du musst trotzdem immer aufmerksam sein, ne? Du musst gucken, dass du nicht irgendwo in eine Schlange reintrittst oder sowas, ne? Das musst du dir auch immer wieder bewusst machen oder hat unser Guide uns dann auch immer wieder bewusst gemacht, ne? Jetzt achtet darauf, ne? Seid wachsam. Aber sonst wirklich, also du darfst jetzt nicht da wirklich mit großer Angst hingehen und sagen, oh, hinter jedem Baum könnte irgendwie eine giftige Schlange, ein giftiger Frosch vorbeikommen und dich angreifen. Also wenn du mit der Einstellung da hingehst, dann kommst du, glaube ich, nicht weit. Ne? Du musst vorsichtig sein, du musst einen gewissen gesunden Menschenverstand haben, aber du darfst auch keine Angst haben, Angst zeigen, weil sonst wird das auch nichts.
Ihr habt auf dieser Wanderung auch bei indigenen Völkern Halt gemacht und sie getroffen. Wie war das? Die kennen andere Menschen, andere Kulturen vielleicht ein bisschen. Ihr wart bestimmt nicht die ersten Europäer, die da durchgelaufen sind, aber ja, wie war der Kontakt?
Also wir sind auch in zwei Embera-Dörfern vorbeigekommen. Embera, das sind da diese einheimischen Indianer, die auch ihre eigene Sprache haben, Embera. Wie du schon sagtest, die hatten sicherlich schon mal Kontakt zu irgendwelchen zivilisierten Menschen, aber die leben halt schon in den Dörfern. Das sind dann vielleicht so, also das, was wir jetzt erlebt haben, sind dann so 20 Hütten vielleicht. Also Hütten musst du dir so vorstellen, das sind einfach, 5x5 Meter an jeder, ohne Wände, einfach nur einen Holzpfahl in jeder Ecke und darüber ein bisschen Holz, die Wohnfläche und dann irgendwie ein Dach aus irgendwelchen Palmblättern oder sowas. Also es sind wirklich so Unterschläge mehr, wo die drin wohnen. Und da gibt's dann halt so 20 Hütten in diesem Dorf und die versorgen sich halt auch selber. Also das Dorf ist dann, oder die Dörfer, die wir gesehen haben, und so wird's bei den anderen auch sein, sind halt immer irgendwie in der Nähe vom Fluss, dass die sich da selbst versorgen können mit Fisch. Und an der Spitze von jedem Dorf, da steht immer ein Häuptling sozusagen, der dann auch das Sagen hat. Und unser Vorteil war halt, dass unser Guide, der Rick, der war da halt auch schon mal und für die ist das auch dann schon mehr oder weniger ein Vertrauter. Und ohne unseren Guide, muss man ganz klar sagen, wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Der hat dann halt mit dem Häuptling immer gesprochen und dann wurden wir auch wirklich sehr willkommen geheißen. Die haben dann für uns dann wirklich, also die hatten wirklich nichts, ne? Wie ich schon eben mal sagte, diese Begegnung, die haben eine Unterhose an, wohnen da in irgendwelchen Hütten, aber haben trotzdem dann für uns da irgendwie Fisch gekocht, Brot gebacken, waren extrem gastfreundlich, so wirklich verständigen konntest du dich jetzt nicht mit denen,
sie sprechen ja kein Spanisch, ne?
Genau, weil sie ihre eigene Sprache auch sprechen, kein Spanisch sprechen und das ist schon ein bisschen schwierig, aber wir haben da auch unglaublich tolle Begegnungen gehabt. Wir mussten, eben habe ich ja schon erzählt von dem einen Tag im Dschungel, wir hatten noch einen zweiten Tag, wo wir ungeplant nicht weitergehen konnten am nächsten Tag. Und da sind wir, das war relativ am Anfang, ich glaube am zweiten, dritten Tag oder so schon, da sind wir halt an diesem Embera-Dorf angekommen und hat unser Guide dann auch erstmal gesagt, so, jetzt mal Socken aus, Schuhe aus, zeigt mir eure Füße. Und das Gefährlichste, haben wir gerade schon drüber gesprochen, neben diesen ganzen Tieren, ist eigentlich diese Feuchtigkeit. Und es gibt so eine, ja, so ein Fußpilz ist das, so ein spezieller Jungle-Wurt heißt der, glaube ich. Und wenn der dann ausbricht, dann kannst du halt nicht mehr laufen. Also das fängt halt mit so ganz, ganz kleinen Blasen unterm, einfach wegen dieser Feuchtigkeit breitet der sich dann aus und lässt sich kaum vermeiden. Wir hatten halt Creme, so Hirschstallcreme, die wir auch immer unter die Füße geschmiert haben, aber langfristig lässt sich das eigentlich gar nicht vermeiden, wenn du den ganzen Tag wirklich in dieser Feuchtigkeit unterwegs bist. Und es fängt halt mit so ganz, ganz kleinen Mini-Blasen an, die auch gar nicht wehtun, aber irgendwann, und das hatten, als wir dann zum Glück am Ziel waren, ist das bei zweien dann wirklich ausgebrochen, dann platzen dir wirklich, musst du dir vorstellen, von unten die Füße auf und du kannst halt nicht mehr gehen. Und wenn dir das mitten im Dschungel passiert, dann du kommst einfach da nicht mehr weg. Also dann hätte man wirklich irgendwie einen Hubschrauber holen müssen oder so. Und sonst geht das, wenn du dann wieder in der Zivilisation bist, dann kannst du da Creme drauf tun, dann geht das auch wieder weg. Aber mitten im Dschungel ist sowas natürlich extrem gefährlich, weil du einfach nicht mehr laufen kannst. Und am zweiten, dritten Tag, um den Kreis jetzt wieder zu schließen, da waren wir halt in diesem Dorf, sind wir da angekommen, da hat unser Guide dann gesagt, so, jetzt zeig mal eure Füße. Und bei der Hälfte fast von uns haben sich schon so ganz, ganz kleine Bläschen gebildet, was wie gesagt noch gar nicht wehtat. Aber da hat dann auch unser Guide entschlossen, so, und den nächsten Tag gehen wir nicht weiter, weil sonst wird es nur noch schlimmer. Wir lüften jetzt erstmal unsere Füße, machen den ganzen Tag gar nichts, waschen unsere Füße, halten die Füße hoch. Und da haben wir einen Tag auch in diesem Embera-Dorf gelebt, geruht und auch nichts gemacht, wurden da wirklich von morgens bis abends bekocht von den Leuten, die wirklich nicht viel hatten. Und da haben wir dann abends auch, da lebten auch ein paar Kids in dem Dorf. Und wir haben abends halt auch mit den Kids, haben wir da irgendwie, wir konnten uns nicht verständigen, aber wir hatten auch so eine Musikbox dabei. Also wir haben es auch so gemacht, jeder sollte mal irgendwie was mitbringen, was der andere, ja, was keiner wusste, so eine kleine Überraschung. Und eine Überraschung war halt auch, jemand hatte so eine Musikbox dabei. Und das war natürlich cool. Dann konnten wir Musik dann da mitten im Dschungel hören und mit den Kindern da tanzen. Dann haben wir mit den Kindern noch irgendwie Dosenwerfen gemacht auf irgendwelche alten Dosen und ohne uns zu verständigen. Und das waren halt Erlebnisse, die vergisst du einfach dein Leben lang nicht. Alle haben gelacht, alle waren gut drauf. Und das Witzige auch, in diesem Dorf, also es gab da wirklich nichts, kein Strom, kein fließend Wasser, nichts. Aber was sie hatten und keine Ahnung wie, also die haben das über den Fluss dann wohl irgendwie rangeschafft, die hatten da Bier. Und die haben uns dann auch mit Bier versorgt. Und das ist dann auch nicht schlecht, wenn du da abends jemand ein Bierchen trinken kannst. Und das war schon ein witziges Erlebnis dann mit den Einheimischen da, auf jeden Fall.
Geil, auf alles verzichtet, aber das Bier.
Das war dann da, ja.
Aber ich finde das aber auch cool. Also wenn du sagst, wir haben ja die Sprache nicht gesprochen, aber trotzdem konntet ihr miteinander kommunizieren. Das ist das, was Reisen halt auch so ausmacht, ja. Erlebnisse, ne? Dieses mit Händen und Füßen sich zu unterhalten. Obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprechen, sind wir doch irgendwie alle gleich.
Ja.
Und haben auch alle die gleichen Bedürfnisse und. Also das ist schon klasse. Ihr habt diese zwei ungeplanten Stopps eigentlich. Ach so, eine Frage, die ich mich die ganze Zeit gefragt habe. War die alles nur Männer oder waren da auch Frauen dabei?
Es waren tatsächlich auch Frauen dabei. Ja, es waren drei okay. Frauen dabei und da muss man echt sagen, das waren mit die Fittesten. Also unglaublich. Ich hatte auch so ein bisschen, ist ja halt auch eine körperliche Herausforderung, auch gerade mit dem Rucksack. Und also die waren echt unglaublich fit, also riesen Respekt an die, dass sie das auch so gemacht haben.
Soll ich dir mal da was, also meine Theorie, soll ich dir mal was zu sagen?
Ja.
Meine Theorie ist, dass Frauen, die viel krasseren Abenteurer sind und sich viel mehr trauen, die gehen viel öfters aus ihrer Komfortzone. Sie haben vielleicht mehr Angst als Männer, weil Männer sowieso halt irgendwie von Natur aus irgendwie, keine Ahnung, vom Gorilla abstammen oder so und immer irgendwie auf der Brust rumhauen müssen. Aber wenn ich mir das immer anschaue, so die E-Mails, die wir hier bei Off the Path bekommen, die Teilnehmer, die wir bei den Leserreisen dabei haben, die ja auch oft ins Unbekannte gehen, ja, oder halt raus in die Wildnis, Walking Safaris und solche Geschichten. Das sind alles fast immer Frauen. Männer können alles. Männer wissen alles. Männer müssen sich sowas nicht beweisen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht ganz genau, woher das jetzt stammt, aber wenn du sagst, das waren die Fittesten, die sind dann auch so ehrgeizig, die ziehen
ja,
dann auch
einfach
durch.
Kann ich dir nur zustimmen. Also sehe ich ganz genauso. Die ziehen es einfach durch. Na klar, die haben vielleicht ein bisschen Angst, ne, aber die ziehen es einfach durch. Ne, das ist unglaublich. Also unfassbar.
Ja, also da bin ich auch immer wieder erstaunt, dieser Unterschied. Deswegen schön. Das kam nämlich bisher nicht so rüber, ob Frauen auch dabei waren. Und das finde ich klasse, dass ja so ein guter Mix war. Wie viele Leute wart ihr insgesamt?
So 10 waren wir. Zu 10.
Okay.
Durch den Dschungel, ja.
Hast du wahrscheinlich am Anfang schon erwähnt, aber das habe ich jetzt gerade vielleicht vergessen gehabt. 10 Leute mit Rick oder ohne Rick?
Ich müsste jetzt nochmal nachzählen. Vielleicht waren es auch 11 mit Rick, also 10, 11 Leute. Ich müsste jetzt nochmal nachzählen. Okay. Ist irgendwie ja. Sowas. Ja.
Okay, und dann habt ihr, also 10 Tage wart ihr unterwegs, ihr 10, und seid dann am Ende an der Pazifikküste angekommen. War das dann auch so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Ihr habt einen einsamen Strand gefunden, nochmal ein Lagerfeuer gemacht und dann die Reise zelebrierend abgeschlossen?
Also wir hatten ja auch GPS-Geräte dabei und wussten so ungefähr, wo die Route lang gehen soll. Aber die Küste an der Pazifikseite, also wo wir rausgekommen sind, musst du dir halt auch so vorstellen, es ist zum Großteil ist es wirklich Steilküste, wo es 100 Meter runter geht und dann das Wasser ist. Und dazwischen alle, weiß nicht, 4, 5 Kilometer oder so, ist man halt so ein Strand, wo man wirklich auch rauskommen kann. Und diesen Strand oder einen von diesen Stränden mussten wir natürlich auch mehr oder weniger treffen, dass wir da rauskommen und nicht irgendwo, ja, hier ist das Meer, aber wir kommen nicht weiter, weil eine Steilküste ist. Und deswegen war halt die Navigation gerade am Ende extrem schwierig und aber auch wichtig. Also auch die GPS-Geräte im Dschungel, du hast halt auch nicht wirklich so ein offenes Himmeldach, dass du da guten Empfang hast oder sowas. Und da war es teilweise so, jetzt, ja, wir wissen nicht, wo wir sind, GPS-Geräte gehen nicht. Und dann ist unser Guide ist dann auch irgendwie hoch auf den Baum geklettert mit dem GPS, mit Hand ausgestreckt, dass wir überhaupt irgendwie da Empfang hatten und wussten auch, okay, wo ist dieser Strand, wo können wir rauskommen? Und dann haben wir es aber auch tatsächlich dann geschafft, an so einem Strand dann rauszukommen. Und das Gefühl, wenn du dann wirklich dann, also erst ist es so, du hörst irgendwie aus der Weite, hörst du schon so dieses Meeresrauschen. Und dann kommst du immer näher, dann riechst du das Meer auch richtig. Und dann irgendwann öffnet sich der Wald und du siehst das Meer. Und das Gefühl, also das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, das ist unbeschreiblich gewesen. Da haben wir dann auch, als wir dann da waren, einfach nur Rucksack weggeschmissen, mit Klamotten alle zusammen ins Meer gerannt und ja, einfach nur gefeiert, dass wir es geschafft haben. Das war, was wir uns vorgenommen haben, haben wir geschafft. Wir haben es erreicht, unser Ziel erreicht. Und das war unglaublich. Und da war halt wirklich es war wirklich weit und breit kein Mensch an diesem Strand. Und da haben wir dann auch noch wir sind dann irgendwann nachmittags dann angekommen, haben dann auch noch eine Nacht da übernachtet und am nächsten Morgen haben wir dann über Satellitentelefon, das war halt auch über unser Guide so ein bisschen dann organisiert, so kleine Fischerboote, die uns dann an diesem Strand dann wieder abgeholt haben und zum nächsten Dorf gebracht haben, also auch so ein Embera-Dorf, wieder so ein bisschen größeres allerdings, an der Küste direkt. Und alleine da sind wir mit diesem Fischerboot, ich glaube, 3 Stunden übers offene Meer gefahren. Also es war wirklich so mitten im Nirgendwo, wo gar nichts war. Und dann haben wir halt noch am Ende dann einen Tag in diesem Dorf am Strand verbracht. Und das war halt auch ein Dorf, wo die Leute nichts hatten, wo es ähnlich aussah wie in dem anderen Dorf, was ich eben schon erzählt hatte. Aber alleine dieser Tag, da haben wir den ganzen Tag nur gechillt, nur rumgelegen, erzählt, berichtet untereinander und es war einfach ein unglaublich toller Tag und dann in so einer Traumkulisse, wo weit und breit kein Tourist ist, nur so ein paar Einheimische, die dann auch wieder frischen Fisch, diesmal aus dem Meer und nicht aus dem Fluss, für uns gemacht haben. Das war schon unglaublich toll, das Erlebnis, und das werde ich nie vergessen.
Das hört sich wirklich gigantisch an. Ich kann mir das auch richtig vorstellen, wenn man so nach so einer langen Zeit, weil diese 10 Tage fühlen sich ja nicht wie 10 Tage an, sondern die fühlen sich vermutlich noch viel länger an. Du warst ja gefühlt eine Ewigkeit in diesem Dschungel und dann kommst du da raus, du weißt, es ist jetzt erstmal vorbei und du hast es geschafft und dieses Gefühl von Freiheit so glückselig wahrscheinlich, ne?
Ja, definitiv. Und du brauchst, aber du hast auch gemerkt, du brauchst nicht viel, um glücklich zu sein. Einfach da und Spaß zu haben, mit den Kids da Dosen zu werfen, das ist das, worum es irgendwie geht. Einfach da irgendwie Spaß zu haben, irgendwie mit anderen Leuten. Und das ist einem da erstmal so bewusst geworden, wie gut es einem geht, und da jetzt auch hier am Strand liegen zu dürfen und bekocht zu werden und wie toll das doch eigentlich ist. Also unglaublich war das Erlebnis, ja.
Ja. Wäre jetzt auch so noch eine Frage gewesen, was du von dieser Reise gelernt hast. Und das wäre dann wahrscheinlich die Antwort gewesen. Oder noch was anderes?
Nee, also was ich gerade schon sagte, halt einfach, dass es miteinander einfach wichtig ist, dass man sich irgendwie hundertprozentig, wenn man sowas macht, aufeinander verlassen muss, dass das mit dem Team passen muss. Und ja, dass einfach, ich sag mal, die Gesundheit doch noch das Wichtigste ist. Ne? Wenn du da im Dschungel, ich habe von dem einen Kollegen da berichtet, dem es dreckig ging, wie es dir da dreckig geht, ne, da ist alles andere erstmal egal. Die nächste Etappe ist es egal. Ne? Du musst erstmal wieder fit werden und einfach die Gesundheit. Und dann halt auch der Spaß und die Lebensfreude, dass du das mit anderen einfach teilen kannst, auch die nicht deine Sprache sprechen, mit irgendwelchen Embera-Indianern da Dosen werfen zu machen, das ist unglaublich und darum geht's ja irgendwie. Und das, ja, das habe ich eigentlich da mitgenommen, was wirklich wichtig ist.
Zum Abschluss, wie kann man so eine, also für alle die jetzt sagen, boah, ich möchte sowas auch erleben, wie kann man das erleben? Wird diese Tour von den Leuten, bei denen du das mitgemacht hast, wird das regelmäßig angeboten oder war das once in a lifetime, ich habe da eine Idee, wer kommt mit, ich habe da was organisiert?
Also es gibt halt Touren, es gibt ja mehrere Anbieter, die irgendwie sowas machen. Auch in Amerika halt, auch unser Guide, der hat auch eine eigene Agentur, der das macht. Also man kann sich da schon was organisieren, aber ich kann jetzt nicht konkret sagen, hör mal, geh auf die Seite, mach das, sondern ja, guck dich einfach, es gibt auch diverse Facebook-Gruppen, wo irgendwie so Abenteuerreisen drin sind. Man muss einfach mit den anderen Leuten irgendwie mal ins Gespräch kommen. Ihr könnt mich auch gerne mal drauf anquatschen nochmal. Wir können ja vielleicht irgendwie meine Kontaktdaten mal verlinken, irgendwie in den Shownotes oder so. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann schreibt mich gerne an. Ja, also es geht wirklich...
Du weißt schon, dass dieser Podcast 44.000 Abonnenten hat, ne?
Ja.
Du, ich mach das.
Verlassen. Ja.
Sehr, sehr gerne. Nee, ist okay, super.
Und wir verlinken irgendwas in den Shownotes, würde ich sagen.
Ja, machen wir. Ja. Super, finde ich gut.
Machen wir es, ja.
Sehr geil. Ben, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, um mit mir über dein geiles Abenteuer im Darien Gap zu sprechen. Es hört sich wirklich nach einer gigantischen Erfahrung und Erlebnis an. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Viel Spaß auf deiner nächsten Reise. Wir haben darüber im Vorgespräch gesprochen. Und ja, schönen Tag und schönes Wochenende.
Danke dir, Sebastian. Hat mir Spaß gemacht.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Dienstag. An Heiligabend gibt es wieder eine neue Folge für euch. Viel Spaß und frohe Weihnachten.